Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Die Basis für Feminismus ist Empathie.
Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht.
Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse.
Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen.
Also Wut ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, Überraschung. Ich habe ja eigentlich gesagt, Große Töchter legt mal eine Pause ein jetzt, auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich habe es halt dann doch nicht so lange lassen können mit dem Podcasten. Es hat mich wieder in den Fingern gejuckt, zumal es ja so viele coole Frauen gibt, die ich euch vorstellen möchte, mit denen ich über wichtige Themen reden möchte. Und weil mir das Podcasten halt auch so Spaß macht. Und deshalb gibt es immer wieder vereinzelt, also ich bin noch nicht zurück in meinem alten Schedule, ich muss mir meine Kräfte gerade sehr gut einteilen, aber wenn ich kann und wenn es mir möglich ist, werde ich immer wieder Folgen veröffentlichen zu Themen, die mir wichtig sind. Und nachdem die letzte Folge einige Zeit zurückliegt, gibt es auch sehr viele neue SupporterInnen auf Steady. Ich danke euch recht herzlich. Es freut mich wirklich irrsinnig, wie viele von euch diesen Podcast cool finden und bereit sind, ja, einfach ein bisschen Cash Money zu schicken für ihn, obwohl er doch eigentlich eh gratis zur Verfügung steht. Das freut mich ganz besonders. Also ein ganz großes Danke an Katrin, an Clara, Anna, Susi, Melissa, Anja, Elena, Isabel, Smeralda, Silke, Eva, Babsi, Sarah, Stefan, Annika, Julia, Bernd und Elisabeth. Es gibt so viele neue SupporterInnen, dass ich gar nicht alle heute nennen kann. Ich werde es mir dann sozusagen aufteilen auf die nächsten Folgen, sonst wird das eine sehr lange Folge. Aber es ist, ja, ich freue mich sehr darüber. Vielen lieben Dank euch. Wenn du Große Töchter auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter steadyhq.com/großetöchter.com. Podcast. Wie gesagt, bitte beachten, dass aktuell die Folgen eben nicht regelmäßig rauskommen. Das wird aber wieder passieren. Nur halt nicht jetzt. In der heutigen Folge ist die wunderbare Mireille Ngozo zu Gast. Sie ist Ärztin, sie ist Sozialdemokratin, sie ist stellvertretende Bezirksvorsteherin. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich glaube, stellvertretende Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks in Wien. Und sie ist Aktivistin. In den letzten Monaten hat sie sich ganz besonders für die Black Lives Matter Bewegung eingesetzt und auch an der großen Demo, die im Juni in Wien stattgefunden hat, mitorganisiert. Und genau darüber und über noch viele andere Dinge sprechen wir in dieser Folge heute. Es war ein super, super angenehmes und interessantes Gespräch für mich und ich hoffe, ihr habt so viel Freude beim Zuhören, wie ich beim Führen dieses Gesprächs hatte. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Mireille, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ich beginne immer meine Folge mit: Wer bist du und was machst du?
Also mein Name ist Mireille Ngozo, ich bin vom Beruf Ärztin. Ich mache die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin an Klinik Hitzing im 13. Und ich engagiere mich politisch bei der SPÖ Wien seit circa rund 10 Jahren. und da bei der SPÖ Innerenstadt und ich bin seit 2018 Bezirksvorsteher, Stellvertreterin und ich bin Aktivistin. Und Aktivistin, glaube ich, bin ich schon mein ganzes Leben lang. Also immer gegen Ungerechtigkeiten bin ich einer der Ersten, die immer aufschreien wird.
Und was sind so deine Schwerpunkte in deinem Aktivismus?
Also jetzt in letzter Zeit war es eben das Black Lives Matter. Ich habe mitveranstaltet die erste Black Lives Matter Demo in Wien und engagiere mich eigentlich in dem Bereich seitdem sehr, sehr stark.
Ich habe ein bisschen auf Wikipedia nachgelesen auch, was du so gemacht hast schon. Und da habe ich herausgefunden, dass du irgendwie so dieses Aktivistinnen-Gen ja irgendwie so in dir hast, weil deine Eltern beide AktivistInnen waren, oder?
Ja, genau. Also mein Vater mehr als meine Mama. Ja. Das war eben so, dass damals, ich bin in der Demokratischen Republik Kongo geboren, das ist in also unter Zentralafrika. Und mein Vater hat damals gegen das Regime gekämpft. Da war noch der Diktator Mobutu. Und wir mussten dann eigentlich über der Nacht- und Nebelaktion dann das Land verlassen, weil es dann eben schon sehr kritisch geworden ist. Und als meine Eltern dann, wir waren dann also in Österreich, waren wir dann zuerst in Dreiskirchen und dann über Dreiskirchen dann nach Wien. Und dann hat mein Vater eigentlich relativ früh, wo wir noch gar nicht so gut Deutsch gesprochen haben, also mein Vater sicher noch nicht, ich auch noch ganz wenig, hat sich mein Papa dann eigentlich schon bei der SPÖ engagiert. Und weil ihm das einfach so wichtig war, dass er jetzt einmal einfach die Chance hatte, zu seiner politischen Gesinnung zu stehen und dafür nicht verfolgt zu werden. Und es war ihm total wichtig, gleich auch mitzumachen, ehrenamtlich. Und ich habe schon als Kind eigentlich schon, war ich schon in der SPÖ, also bei Hausbesuchen, bei SPÖ, Sektionsabenden, 1. Mai auf Marsch, also ja.
Also du bist sehr verbunden mit der Sozialdemokratie. Und
absolut, ja, ja. Also allein meine ganze Geschichte, wenn man sich das anschaut, ich hab die Schule abgebrochen mit 16 und habe dann über den zweiten Bildungsweg in der Abendschule die Matura nachgemacht und dann erst mit knapp 30 mit Medizinstudium begonnen und alles, was ich heute bin oder größtenteils, was ich heute bin, war möglich, weil es eben die SPÖ gegeben hat. Ja. Das darf man halt nicht vergessen, dass halt der Sozialbau, Bildung, gratis Kindergarten, Schule, ja.
Ich habe auch gelesen, und das ist was, was uns irgendwie verbindet, du wolltest Jazzsängerin werden.
Ja, ich wollte ganz lange singen. Und ja, wirklich. Ja. Ich auch. Also ich wollte wirklich Jazzgesang machen und habe auch voll lange auch Klavier gespielt und Gitarre gespielt. Ja, ich habe es auch eine Zeit lang, habe ich es auch wirklich, eben nachdem ich die Schule abgebrochen habe mit 16, habe ich dann sehr viel gesungen und habe verschiedene Bands gehabt. Und habe ich aber dann trotzdem dazu entschlossen, Medizin zu studieren.
Ja, ich wollte auch Jazzsängerin werden, ich habe sogar ein Jahr studiert.
Wirklich?
Damals am Schubert-Konz und habe dann aber aufgehört.
Ja.
Ja, aber das finde ich lustig.
Jetzt bereue ich es manchmal. Ja, ich denke mir, also ich finde es voll schade, dass ich eigentlich in dieser kreativen, diese Seite von mir eigentlich komplett ignoriert habe. Oder nicht,
singst
also,
du nicht mehr? Gar nicht mehr?
Nein, gar nicht mehr. Also für den Kleinen schon, so, dass wir gemeinsam Kinderlieder singen. Aber ich mache eigentlich sonst musikalisch nichts mehr.
Schade.
Ja,
vielleicht
voll.
Sollten wir gemeinsam mit der Band. Unbedingt. Okay, also du hast ja schon von Black Lives Matter gesprochen. Magst du mal kurz erklären, was das überhaupt ist?
Also Black Lives Matter gibt es ja, diese Bewegung gibt es ja circa 2013 in Amerika. Gestartet hat es eigentlich unter Obama. So, ich finde es immer interessant, deshalb sage ich das auch immer so, dass es eben unter Obama diese Black Lives Matter Bewegung gestartet hat. Und war eigentlich immer so eine relativ friedliche Demonstration, wo es eben darum ging, aufzuzeigen gegen diese Polizeigewalt in Amerika, die halt ganz krass ist. Das kann man ja mit Österreich jetzt in dem Sinn nicht vergleichen. Und auch aber so einen strukturellen, den strukturellen Rassismus auch in Amerika aufzuzeigen. Und sie haben sehr lange eigentlich demonstriert und protestiert und es ist aber irgendwie nichts weitergegangen. Ja, auch von der politischen Seite wurden ihre Forderungen eigentlich nie angenommen. Oder kaum angenommen. Und dann kam es eben zur Ermordung von George Floyd. Das haben eh alle gesehen. Ich konnte das Video nicht bis zum Ende ansehen, weil es einfach so furchtbar war. In den ersten paar Sekunden habe ich wieder ausgeschalten. Und dann ist das Ganze explodiert sozusagen. Ja. Was man nicht vergessen darf in Amerika, auch Corona-Zeit, dass gerade eben viele Afroamerikaner und Amerikanerinnen gestorben sind an Corona, weil sie eben nicht diesen Zugang haben zur Gesundheitsversorgung wie viele andere. auch von der Bildung her und von der Bildung sehr niedrig sind, sehr viele, nicht sehr viel verdienen, also mhm. auch sehr viel mit Armut natürlich. Und diese Kombination mit der Ermordung von George Floyd hat eben alles zum den Fass, das Fass einfach zum Überlaufen gebracht. Und dann ist diese Bewegung, ich denke, dass es durch das Video, das man gesehen hat und das eben durch den sozialen Medien so viral gegangen ist, sich, glaube ich, viele Menschen auch das erste Mal bewusst waren, was das bedeutet, einfach schwarz zu sein, wohin das auch laufen kann, dass eben, dass es dorthin laufen kann, dass jemand ermordet wird und das auch gefilmt wird, mhm. ja, ist das eben diese Bewegung auch zu uns nach Europa geschwappt und auch nach Österreich. Wir haben immer viele Fragen, ja, das hat jetzt nichts mit Österreich zu tun mhm. oder auch einige Politiker und Politikerinnen das sagen, was hat das jetzt mit Österreich zu tun? Ich weiß schon, dass die Polizeigewalt in Österreich nicht vergleichbar ist mit Amerika. Nichtsdestotrotz, es sind auch in Österreich einige schwarze Männer umgebracht worden durch die Polizei. Markus Umofuma, das bekannteste Beispiel. Ja. Und das sind Dinge, die man nicht vergessen darf, weil es wurde eigentlich auch bis dato nie wirklich großartig thematisiert. Ja. Und den strukturellen Rassismus haben wir auch hier in Österreich. Ja. Also ich führe sehr viele Gespräche mit People of Color und Black People of Color, wo und auch meine eigene Geschichte, wenn ich mir die ansehe, gibt es so viele junge Menschen, die einfach schulisch nicht weiterkommen, mhm. ja, in der Bildung nicht weiterkommen. Und wenn ich meine eigene Geschichte ansehe, war das Detto, ja, das war der Grund, warum ich mit der Schule abgebrochen habe mhm. mit 16. Ja. Und nicht jeder hat dann das Glück oder die Kraft oder die Umgebung, familiäre Umgebung, dass man dann doch über den zweiten Bildungsweg dann die Schule nachmacht. Mhm. Ja. Und das sind Dinge, die man ansprechen muss und sollte und das werden wir jetzt auch. Und das heißt auch nicht, weil dann oft mich auch dann... weiße Menschen einfach fragen so, ja, aber hier in Österreich gibt es ja keinen strukturellen Rassismus und da, den gibt es. Und das heißt aber nicht, wenn man das sagt, dass man jetzt ein schlechter Mensch ist oder böse ist oder darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, es aufzuzeigen, dass es hier Menschen gibt, die einfach diskriminiert werden, dass es Menschen gibt, die benachteiligt werden, dass es Menschen sind, die nicht die gleichen Chancen haben in der Bildung, in der Arbeitswelt wie viele andere.
Das sind schon sehr viele Fragen beantwortet, die ich dir stellen wollte.
Sorry.
Kein Problem. Super. Eine Sache, die ich mir so gedacht habe, eben im Zuge der Black Lives, oder eigentlich nicht im Zuge der Proteste, sondern im Zuge der Berichterstattung über die Proteste, mhm. dass halt sehr fokussiert wird auf, verständlicherweise auch, auf die Fälle von Polizeigewalt, die tatsächlich dann in einer Ermordung enden. Mhm. Ja, also die schlimmsten Fälle. Mhm. Und was halt, glaube ich, ein bisschen ausgeblendet wurde, sind so eben diese, auch dieser strukturelle Rassismus auch innerhalb der Polizei zum Beispiel. Mhm. Es wird ja immer wieder berichtet, dass People of Color und schwarze Menschen viel öfter Polizeikontrollen ausgesetzt
sind. Racial Profiling, genau. Ja, absolut. Also das ist auch eine der Forderungen der Black Lives Matter, dass man sich das auch einfach genauer ansieht. Mhm. Ja, warum werden vermehrt People of Color oder schwarze Menschen von der Polizei aufgehalten? Ja, und das sind jetzt Dinge, die man sich nicht einbildet, ja, mhm. sondern das sind wirklich Dinge, die passieren. Also es passiert auch bei mir, dass ich immer wieder, beispielsweise bei einem 62er stehe und aufgehalten werde von der Polizei und gefragt werde, Ausweis.
Wirklich, obwohl ja. du ein bekanntes Gesicht bist.
Also das war noch früher.
Ach so,
also,
okay, ja. Nein, okay.
Ausweis, ja.
Ja,
und oder ich, das ist mir jetzt auch letztens passiert, letztes Jahr war es, wo wir mit dem Zug gefahren sind nach Deutschland, die Polizei direkt zu mir und meinem Sohn gekommen sind, ja, und uns nach dem Ausweis gefragt haben. Und der Zug war aber voll von weißen Menschen und da niemand befragt worden ist. Und ich auch dann gefragt habe, wieso werde jetzt nur ich befragt und die anderen müssen nicht den Ausweis herzeigen, ja. Mhm. Und das sind halt Dinge, das sind Tatsachen. Mhm. Und da geht es jetzt nicht darum, die Polizei generell als Institution zu verunglimpfen und zu sagen, ja, die Polizei ist alles Scheiß. Nein, darum geht es nicht, ja. Ich habe auch mit der Grenzer Polizei gute Erfahrungen, auch mit vielen Polizisten und Polizistinnen gehabt, ja. Nur es gibt einige Menschen, wo es eben nicht passt. Mhm. Ja? Und ich habe mich mal, das war, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, oder vor eineinhalb Jahren, also vor der Black Lives Matter-Bewegung hier in Wien, in Österreich, habe ich mich mit einem Polizisten unterhalten, der kurz vor der Pensionierung war. Mhm. Und ein wirklich total netter Mann. Wir haben uns echt super unterhalten, verschiedene Themen angesprochen. Und dann ging es ihm auch um diesen Racial Profiling. Und wo er mir dann auch gesagt hat, wenn du halt in diesem Job bist, und das war das erste Mal, wo ich es auch so ein bisschen besser verstanden habe, ja, dass wenn du in diesem Job bist und immer wieder es dann passiert, dass du mit gewissen Gruppen immer wieder Probleme hast oder immer wieder angegriffen wird oder ja, irgendeine Kriminalität passiert, ja, erblindest du. Ja, und man vergisst in dieser Zeit, dass es nicht alle Menschen oder nicht alle schwarzen Menschen sind oder nicht People of Color sind. Ja. Was ich einerseits natürlich verstehe, ja, aber andererseits denke ich mir, da müsste doch die Polizei genau ansetzen, mhm, ja, und Workshops anbieten und Anti-Rassismus-Workshops anbieten und genau schauen, wie gehe ich da weiter. Mhm. Weil es sind nicht alle schwarze Menschen Kriminelle, mhm, ja, oder alle schwarzen Männer oder schwarze Frauen Prostituierte. So der Klassiker, der schwarze Mann ist der Drogendealer, die schwarze Frau ist die Prostituierte. Mhm. Ist es eben nicht. Ja? Und ich glaube, das sind so Punkte, wo man eben genau gezielt ansetzen muss. Dass man sagt, ja, man bietet Anti-Rassismus-Workshops an mit der Black Community oder People of Color. Mhm. Ja? Gemeinsam. Man geht in den Communities. Mhm. Ja? Polizei und die Communities. Einfach in Kommunikation sein. Mhm.
Es gibt ja innerhalb der Black Lives Matter Bewegung auch so eine ideologische Bandbreite, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Einerseits eben Leute, die sagen, es geht eben um Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung und dann geht es hin bis zu eben Abolish the Police. Mhm. Dein Ansatz wäre eher so, wie ich es rausgehört habe, Bewusstseinsarbeit.
Auf jeden Fall, ja. Bewusstseinsarbeit in den jeweiligen Institutionen, aber auch Bewusstseinsarbeit mit hineinnehmen, natürlich auch in die Bevölkerung, mhm, in die Gesellschaft mit hineinnehmen. Ja? Weil oft ist es ja so, dass Leute mir sagen, ich bin nicht rassistisch, ja, das stimmt schon, aber auch nicht rassistisch sein, gibt es Dinge, die man macht, die nicht richtig sind, mhm, ja, und es geht darum, zu sensibilisieren drauf, mhm, ja, und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, du bist jetzt böse oder du bist jetzt schlecht oder irgendwie so. Mir passieren auch rassistische Dinge, mhm, ja, aber wenn man mich darauf aufmerksam macht, bin ich so, reflektiere ich drüber, ja, ja? Und dann mache ich es nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, darum geht es auch. Mhm. Ja? Dass wir ganz stark anfangen, die Gesellschaft darauf zu sensibilisieren. Mhm. Und dass wir das aber auch gemeinsam machen. Also es geht jetzt hier nicht darum, Schwarze gegen Weiße oder Weiße gegen Schwarze oder die Weißen sind jetzt die bösen Rassisten und alle, bla bla. Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft und wir müssen als Gesellschaft einfach ansehen, es gibt eine Gruppe hier, die stark diskriminiert wird, mhm, ja, wo es sogar bis zum Tod laufen kann, mhm, und dass wir da drauf sensibilisiert werden.
Ich sage immer, gemeinsam. Ja, ich sage in Bezug auf Sexismus immer, und das kann man vielleicht auch umlegen auf Rassismus, wir sind alle Sexistinnen. Also alle von uns, wir haben das, genau, alle in uns, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die sexistisch und rassistisch ist.
Genau. Es ist einfach, es ist schon, ja, so, also wir wachsen so auf, wie du, ja, sagst, ja, ja. Wir wachsen so auf, ja.
Und es geht halt nur darum, wie man damit umgeht, wenn man darauf aufmerksam gemacht, genau, wird. Ja. Ja, also Black Lives Matter Österreich, da gab es ja eine, du warst auch Co-Organisatorin einer sehr großen Demo. Wie, mhm, ist denn das vonstatten gegangen? Erzähl mal.
Ja, also es war super. Also ich kriege noch immer Gänsehaut. Mhm. Es war so, eben das Video ist eben online gegangen, viral gegangen. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen in einer ich auf jeden Fall war in einer Schockstarre. Ja. Ja. Es hat mich extremst verletzt. Ja. Und es hat mir auch wirklich, ehrlich gesagt, auch Angst gemacht. Mhm. Weil ich bin schwarz, meine Familie ist schwarz, meine Brüder sind schwarz, mein Sohn ist schwarz. Ja. Mhm. Und das macht einfach Angst. Mhm. Und ja, ich war eben dieser Schockstarre und dann ruft mich eben der Muktaba an und sagt mir so, hey Mirai, wir müssen irgendwas machen. Mhm. Und das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, stimmt, wir müssen irgendwas machen. Dann haben wir eben diese Kundgebung angemeldet und so, okay, wir machen eine Kundgebung, wir machen jetzt aber nicht nur auf Amerika, sondern wir möchten auch aufmerksam machen auf den strukturellen Rassismus hier in Österreich, ja. Und auch auf die Polizeigewalt, die jetzt auch hier passiert ist und Racial Profiling. Und ja, haben wir diese Kundgebung angemeldet. Und normalerweise, ganz ehrlich, ich gehe viel auf Demos und ich gehe viel auf Kundgebungen. Ja, wir dachten uns so, ja, 500 Leute, wenn 500 Leute kommen, ist es viel. Ja, mhm, so. Dann melden wir das an und dann stellen wir es eben online und dann auf einmal ist es komplett viral gegangen. Mhm. Ja. Und wir waren so, okay, gut, das schaut jetzt nicht mehr nach 500 Leuten aus. Machen wir lieber eine Demo draus, weil sonst können wir auch nicht mehr diese Corona-Maßnahmen einhalten. Machen wir eine Demo draus. Wir rechnen mit 3000 Leuten und machen wir eine Demo. Gut, haben es umgeändert auf die Demo. Dann sind wir am Demo-Tag. Und die Polizei kommt noch zu mir und alles super. Und ja, mit wie vielen Leuten rechnen Sie? Ich so, ja, dann mit ca. 3000 Leuten. Naja, aber jetzt regnet es. Machen wir vielleicht jetzt fest, sind es dann doch nur 1000 oder 1500. Gut, in Ordnung. Sie halten sich eher zurück. Sie sind da, falls ich was brauche. Dann einfach Bescheid geben und so. Alles super. Auf einmal schaue ich hinunter zum Ring. Alles voll. Ich schaue auf die Seite Museumsquartier. Alles voll. Ich schaue nach oben, Marienhofstraße, alles voll. Ich schaue hinunter, Getreidemarkt, alles voll. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, es ist alles voll. Ja. Und das war so ein schöner Moment, vor allem, es waren so viele junge Menschen da. 17, also ich würde sagen, ab 16, 17, ja, aufwärts. So viele junge Menschen, schwarze Menschen, People of Color, weiße Menschen, so viele mit Transparenten, wo drauf gestanden ist Black Lives Matter. Sie haben so viele geschrien, Black Lives Matter. Das war so ein schöner Moment. Und vor allem, als wir dann mit dem Wagen vom Platz der Menschenrechte hinunter zum Getreidemarkt gefahren sind, ja, einfach diese Menschenmasse zu sehen, die einfach Black Lives Matter schreit. Also mir sind wirklich Tränen in die Augen gekommen, ja, weil ich mir gedacht habe, ich hätte mir das nie gedacht, ja. Dass ich so einen Moment einmal erleben werde. Ja, dass wirklich Leute, und jetzt nicht schwarze Leute, auch weiße Menschen, ja, einfach Black Lives Matter schreien. Das war super.
Ja.
Das war wirklich großartig. Es hat mir extremst, extremst viel Hoffnung gegeben. Und es hat mir auch, ich muss sagen, am nächsten Tag, als ich dann außer Haus gegangen bin in der Früh, muss ich dann wieder arbeiten. Ich bin mit erhobenem Kopf gegangen, ja. Jetzt nicht, weil wir es organisiert haben, sondern einfach mit einem erhobenen Kopf zu wissen, ich bin schwarz und das ist gut so. Mhm. Ja? Das ist wirklich so super. Ja? Du brauchst dich nicht mehr unwohl fühlen. Es ist alles in Ordnung. Ja? Und das Gefühl hält an, weil ich das Gefühl habe, wir sind jetzt wirklich in einer Bewegung. Das war jetzt kein einmaliges Momentum, sondern es ist eine Bewegung und die Bewegung ist da, ja? Und organisiert sich.
Ja, voll schön.
Ja, ich bin auch sehr glücklich.
Ja, ja. Und wie macht ihr jetzt weiter?
Also es wird jetzt, wir planen jetzt, also für September, dann wird es viele Podiumsdiskussionen geben, im Gespräch mit den Expertinnen von den einzelnen Institutionen, also Polizei, Bildung, Arbeitswelt. Wir planen auch einen Black History Month. Es gibt ja diesen Black History Month ja auch immer in Amerika. Im Februar, wir wollen das auch für Februar hier einführen, und aber nicht, um jetzt die Geschichte der Schwarzen von Amerika zu erzählen, das kennt man ja eh größtenteils, vieles kennt man, es wird sicherlich mit einfließen, aber wir wollen einfach auf die Geschichte der schwarzen Menschen hier in Österreich aufmerksam machen, und da gibt's wirklich genug, und ich sag das auch so, weil es einfach wirklich kaum Menschen wissen, und ich muss das auch selbst sagen, ich habe es in der Schule nicht gelernt, ja, und ich wusste es sehr, sehr lange nicht, ja, und aber es sind solche Dinge wie, dass es einen Angelo Soliman gegeben hat, ja, dass, ja, Österreich hatte keine Kolonien, das stimmt, aber Österreich hatte Sklaven, und Sklaven, die sie sich aus Spanien oder aus Portugal geholt haben, ja, und dass es in adeligen Kreisen sehr wohl, sehr schön, sehr gut angesehen war, einen schwarzen, unter Anführungszeichen, Mohren zu haben, ja, dass eigentlich die erste Generation der schwarzen Menschen, die war nach dem Zweiten Weltkrieg, die US-Soldaten, die mit den Wienerinnen Kinder gezeugt haben, wo sie dann die Mixed Kids teilweise wieder nach Amerika zurückgeschickt haben, weil sie nicht hier haben wollten. Ja? Dass schwarze Menschen auch im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind, in den Konzentrationslagern, in Mauthausen, ja? In Auschwitz. Es hat schwarze Menschen gegeben, die auch umgebracht worden sind. Ja? Dass es im Prater zum Beispiel einen Zoo gab. Einen Zoo, wo man afrikanische Dörfer geholt hat und die wie in einem Zoo aufgestellt hat.
Das wusste ich
und
nicht.
Die Menschen sich diese afrikanischen Dörfer angesehen haben. Und da hat es 5 bis 6 gegeben hier in Wien, bis es dann verboten worden ist.
Wahnsinn, ja.
Und das sind so Dinge, die wir erzählen müssen. Ja, also die Österreich mit der schwarzen Geschichte ist viel mehr verbunden, als man denkt. Es ist jetzt nicht nur jetzt in den letzten 20 Jahren, dass schwarze Menschen gekommen sind. Das stimmt so nicht. Ja? Sondern es hat schon ganz lange schwarze Menschen gegeben. Und das sind Dinge, die wir erzählen müssen, weil das ist ein Teil unserer Geschichte.
Ja? Ich habe, also das Arge ist, es kommt nicht nur in der Schule nicht vor. Ich habe auch vor kurzem mit jemandem geredet, der Geschichte studiert hat.
Ja.
Und der hat auch gemeint, auch in seinem Studium kommt es nicht vor. So. Und man muss halt, wenn man informiert sein will, muss man sich das halt selber irgendwie zusammensuchen.
Ja.
Und ich habe das teilweise getan, aber urviel weiß ich halt auch nicht.
Also nein,
es sind halt einzelne Infos, die ich habe. Aber
also ja. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Buch von Walter Sauer. Der Walter Sauer ist ein Historiker, ein österreichischer, der das sehr, sehr viel recherchiert hat. Auch der Inu, also Simon Inu hat auch sehr, sehr viel darüber recherchiert. Davon habe ich eigentlich meine meisten Informationen bekommen. Ja? Und auch viel, viel später. Und es würde mich einfach freuen, wenn wir mal das viel mehr Thema bringen in den Schulen, ja, in Geschichte in den Schulen und auch das Bild, was wir von schwarzen Menschen am Kontinent haben, ja. Und
am
das,
Kontinent,
welchen also Afrika-Kontinent, ja. Also das fängt schon damit an, dass wir immer nur von diesen Bildern berieselt werden, die armen, schwarzen Kinder, die kein Gewand anhaben, die nackert herumrennen, nichts zum Essen, kein Strom, diese Strohhütten, immer diese Hunger, Verfolgung, Krieg, Armut. Bitte, wir müssen diese Bilder umändern. Diese Bilder, natürlich gibt es das, ja. Aber es gibt noch so viel mehr am Kontinent, ja. Erstens mal ist es ein Kontinent von 54 Staaten.
Und
ja?
Es wird immer so getan, als wäre es ein Land.
Ein ganz großes Land wäre. Es hat 54 Staaten. Und da zähle ich noch nicht einmal die kleinen Islands dazu, weil es ist immer schon bei mehr, ja. Es hat eine reichhaltige Geschichte, angefangen von mit dem Kolonialismus und davor, ja, die verschiedenen Ländern. Und das sind Dinge, die wir erzählen müssen, ja, dass ein Klimawandel ein großes Problem dort ist. Warum kommen jetzt so viele Menschen? Warum wandern jetzt so viele Menschen? Etc., etc., etc. Also jetzt, um einen Strich drunter zu geben, es geht darum, dieses Bild der schwarzen Menschen zu verändern, ja. Also das richtige Bild zu zeigen.
Ja. Ich finde, was in Bezug auf Afrika unter Anführungszeichen auch immer sehr stark ist und das wird immer mehr, habe ich den Eindruck, so dieses, also das ist auf so eine komische Art und Weise, aber so herablassend romantisiert wird, auch die Leute dort auch und so. Also dass man dann sagt, so ja, die haben so wenig, aber sie sind so zufrieden mit allem und sie sind so lieb und da gibt es halt irgendwelche weißen Influencerinnen, die, die dann so Fotos machen.
Mit den ganzen Kindern.
Mit irgendwelchen Kindern dort, die nie gefragt wurden, ob sie hier dann stehen wollen. So.
Ja,
Also so dieses White Savior-Ding, ich das Gefühl, ist gerade sehr präsent.
Ja, finde ich auch. Also das, das ärgert mich auch oft. Ja. Und auch, dass es immer so schnell dann auch so zu Expertinnen kommt oder Experten, die einmal dort sind und dann sind sie gleich Expertinnen. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen, die davon betroffen sind, auch diejenigen Menschen sein sollten, die darüber sprechen, größtenteils. Allies und so ist eh klar, weißt du, wie ich es meine, aber man muss die Menschen selbst sprechen lassen. Das finde ich auch so toll bei dieser Black Lives Matter Bewegung, dass wir einfach selbst sprechen, ja, und nicht sprechen lassen. Und was mich ein bisschen ärgert, war halt auch diese mediale Berichterstattung. Also ich wurde dann auch oft irgendwie so eingeladen, was ich eh super gefunden habe, ist nicht falsch verstehen, ich finde es großartig, dass wir darüber sprechen. Aber mich hat es ein bisschen schon so geärgert, dass ich so eingeladen worden bin als diejenige, die darüber erzählen sie uns einmal, wie es ihnen so geht mit dem Rassismus und gibt es den Rassismus überhaupt wirklich.
Und dann musst du es belegen mit eigenen Erfahrungen.
Genau, dann muss ich es halt noch belegen mit den eigenen Erfahrungen etc. etc. Ja. Und dann immer aber dabei ein weißer Experte oder Expertin ist, die mir dann praktisch sagt so, ja, das stimmt oder nein, das stimmt nicht. Oder so, ja. Wo ich mir halt denke, wir sind selbst Experten und Expertinnen. Ich brauche jetzt nicht eine weiße Person, die mir jetzt sagt, es ist jetzt in Ordnung oder nicht in Ordnung. Das ist ja genauso wie jetzt bei Frauen, wenn jetzt uns Männern praktisch anfangen würden zu erzählen, wie es ist mit der Regel, mit der Menstruation. Ja, ist ja genau dasselbe, ob das jetzt passt oder nicht passt. Nein, wir wissen selber als Frauen, wie es ist, die Menstruation zu haben. Ja? Und genauso sehe ich es auch da, dass wir halt wirklich schwarze Menschen einfach selbst sprechen lassen sollen. Schwarze Menschen sind selbst Experten und Expertinnen zu diesem Thema. Und natürlich brauchen wir Allies, Ja, weil wir sind immer noch gemeinsam, aber lassen wir wirklich schwarze Menschen einfach oder People of Color selbst sprechen.
Es gab ja auch so eine Fernsehsendung, wo dann nur weiße Leute eingeladen
waren. Ja, Wahnsinn.
Das fand ich auch besonders toll.
Ja, Wahnsinn. Na, Wahnsinn. Ja.
Was ist Antirassismus?
Also Antirassismus ist für mich, dass man sich zuerst einmal aufklärt, und also dass man sich selbst weiterbildet, ja, und auch selbst irgendwie schaut, was für Handlungen setze eigentlich ich selbst, ohne sich irgendwie auch angegriffen zu fühlen, sondern ganz neutral, sachlich selbst sich mal zu beurteilen. Dann ist es für mich ganz wichtig, dass man, wenn man merkt, dass etwas Rassistisches passiert, ob es jetzt daheim ist oder in einem Lokal ist oder etwas Größeres ist auf der Straße, dass man wirklich den Mund aufmacht. Mhm. Und das ist wirklich verdammt wichtig, weil ich war oft in Situationen und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Das weiß ich wirklich, es ist nicht immer einfach. Ja? Aber ich war oft in den Situationen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, warum sagt niemand was? Mhm. Und man fühlt sich dann so beschämt doch irgendwie. Mhm. Also ich bin oft dann auch nach Hause gegangen und habe mich dann so ein leichtes, das schwingt so ein bisschen so mit, so ein leichtes Schamgefühl, ja, und wo ich mir denke, es wäre so wichtig, dass man Zivilcourage zeigt, ja, und wenn es nur manchmal bedeutet, vom Weiten Stopp zu schreien, ja, aber etwas tun und das niemals tolerieren, ja, Ally sein, ja.
Was vielleicht ein bisschen Mut macht für alle, die rassistische Zwischenfälle mitkriegen und gern was sagen wollen, aber sich nicht trauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal die Erste ist, die was sagt, rühren sich eh andere auch. Aber es gibt ganz bestimmt einige Leute, die sich denken, scheiße, ich würde gerne was sagen, aber ich traue mich nicht. Mhm. Also man ist nicht der Einzige.
Ja, so. Das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube, wenn dann eine Person oder dass man sich auch jemanden anderen einfach schnappt und sagt, hey, das ist nicht richtig, komm, sagen. Also ja. Wenn man sich nicht alleine traut. Ja. Aber auf jeden Fall was sagen.
Ja. Was ich auch ganz gut finde, wenn man irgendwie nicht mit der Person, die irgendwie gerade aggressiv ist oder so, reden möchte, weil man selber Angst hat vor der, dass man halt zu der betroffenen Person hingeht und fragt, brauchst du was, ist alles okay und so. Also das ist auch eine Möglichkeit.
Um das Ganze ein bisschen zu kalmieren.
Genau, ja. Und um sich halt um die Person ein bisschen zu kümmern, die das halt betrifft. So.
Ja.
Ja. Ja. Wie siehst du so die Verbindung zwischen Feminismus und Antirassismus?
Also ich glaube, dass es eine ungefähr, jetzt nicht dieselbe Bewegung ist, aber dass wir in diesem Stadium praktisch so sind, wie es damals eben am Anfang noch mit der Frauenbewegung war. Ja? Und dass wir gerade uns in diesem Anfangsstadium befinden. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da wirklich gemeinsam diesen Weg gehen. Ja? Ich glaube, das hat man auch gut bei der Frauenbewegung gesehen, dass halt die Frauen aber in Kombination gemeinsam mit den Männern, ja, dass es dann zu der Veränderung gekommen ist. Und ich denke, dass wir in dieser Bewegung auch ganz, ganz viele Menschen, wo wir uns vielleicht denken, oder Menschen, wo wir vielleicht mitbekommen, die werden jetzt gar nicht so abgeneigt, sind vielleicht nur verunsichert oder wissen irgendwie zu wenig. Und wo man sich manchmal denkt, ich habe jetzt keine Lust, schon wieder mit irgendjemandem drüber zu reden. Mhm. Bitte sprecht mit diesen Menschen. Das ist ein Ally oder sie ist ein Ally, die wir mitnehmen können. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die weiße Mehrheitsgesellschaft mit ins Boot kriegen und dann gemeinsam diese Veränderungen voranzutreiben. Mhm. Ja? Ich denke auch, dass es wichtig ist, auf politischer Ebene da auch wirklich Maßnahmen zu setzen, ja, dass man wirklich einen Aktionsplan hat gegen den Rassismus, einen Aktionsplan vor allem in den verschiedenen Institutionen und vor allem in der Bildung zu beginnen, in der Bildung, dann in der Polizei, in der Arbeitswelt, ja, in der Gesundheit, ja, dass man da auch verstärkt sagt, wir forschen auch zu schwarzen Menschen, zu People of Color. Wie schauen denn eigentlich die Hautkrankheiten bei schwarzen Menschen aus?
Yeah.
Ja, ich muss sogar leider Gottes sagen, ich weiß es oft auch nicht, weil ich habe es nicht gelernt.
Aber siehst du, das sind so Sachen, auf die ich zum Beispiel jetzt gar nicht gekommen wäre.
Ja, aber das sind so Dinge, die wichtig sind. Ja. Wir müssen drauf schauen, genauso wie es bei Frauen, wo wir jetzt langsam wissen, okay, mit den Gendermedizin voll langsam, ja. Aber wo es auch schon langsam in diese Richtung geht, gut, man forscht auch verstärkt bei Frauen, wie die Medikamente sich wie auswirken. Man weiß, dass Herzinfarkt bei der Frau anders sich auswirkt als bei Männern, etc., etc. Mhm. Und dahin müssen wir auch bei People of Color und schwarzen Menschen kommen. Ja? Das fehlt ganz extrem.
Mhm.
Da könnte ich dann noch, aber das können wir nachher noch plaudern, ja. Ganz viele Gesundheits-, ja, gerade in den gynäkologischen Bereich. Ja? Warum werden People of Color oder schwarze Frauen so oft Kaiserschnitt durchgeführt, als wie es bei anderen Frauen ist? Ja? Oft weiß man auch zum Beispiel nicht mit den Female, also FGM, ja. Ja? Wie man damit umgeht und so weiter und so weiter. Also es gehört einfach viel geforscht, ja, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und das muss man auch sehen, so, ja.
Wenn du gesagt hast,
jetzt bin ich schon total abgeschweift,
ja, das ist voll interessant, fast schon.
Kann ich mal, was für die Frage war.
Nein, ich wollte noch kurz einhaken, weil du gesagt hast, es geht, es bräuchte einen Aktionsplan.
Genau.
Auch im Bereich Bildung, was wäre da in der Bildung notwendig zum Beispiel, deiner Meinung
nach? Also ich glaube, in der Bildung ist es sehr notwendig, mal das Lehrerpersonal da stark unter den Mangel zu nehmen und sie viel mehr auch darauf zu sensibilisieren, dass es eben auch Kinder gibt, die anders aussehen und dass man da wirklich ganz starke Antirassismusarbeit betreibt und vor allem auch, wie gehe ich mit den Kindern auch um, ja, damit wir da eine neue Gesellschaft von Kindern heranziehen, ja.
Was mir in Bezug auf so Gesundheit immer auffällt, und das ist wahrscheinlich auch deshalb, weil das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt, ist auch in Bezug auf psychische Gesundheit, dass halt auch so das Bild von psychisch kranken Menschen immer ein weißes ist. Mhm. Und dass es sehr wenige TherapeutInnen und PsychiaterInnen gibt, die schwarz sind.
Absolut. Und, also ich liebe jetzt dieses Social Media, weil ich einfach, es hat mir so eine große neue Welt aufgemacht, vor allem für Black People, ja, dass ich wirklich jetzt auch gefunden habe, eine schwarze Therapeutin in Deutschland. Ja. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ja, dass man auch einen Platz hat, wo man zu 100% weiß, ich meine nicht zu 100%, aber zu einem großen Prozentsatz weiß, wenn ich mit dieser Therapeutin oder Therapeuten spreche und ihnen in die Augen blicke, ja, oder ihr, dann weiß ich, dass sie weiß, um was es mir geht, ja, wie es mir geht als schwarze Person. Und da kann man so empathisch sein und so mitfühlend sein. Es fehlt immer ein kleiner Prozentsatz, der es nicht verstehen wird, ja. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man da solche Räume schafft, wo einfach schwarze Menschen oder People of Color sich einfach wiederfinden können. Mhm. Ja.
Wie kann man sich bei euch, also bei Black Lives Matter, organisieren? Wie kann man mitmachen? Wie kann man euch unterstützen?
Also mitmachen, einerseits auf finanzieller Ebene, dass man halt sagt, wir sammeln Spenden, um einfach vieles vorantreiben zu können, und andererseits einfach Ally sein und dabei sein, ja, und auch wenn man Dinge sieht über schwarze Menschen, das auch zu teilen, ja, und sagen, hey, da gibt's was, irgendwas Gutes, Neues, und ja, unterstützend sein und auch mitarbeiten natürlich, ja.
Was braucht ihr da gerade so?
Es kommt jetzt eine größere Sache, die ich noch nicht so richtig sagen kann, aber was brauchen wir, ist auf jeden Fall Menschen, die uns unterstützen. Auf jeden Fall auch mit dabei sind und unterstützend sind.
Und wie kann man sich da bei euch melden? Wo findet man euch im Internet?
Es gibt die Gruppe Black Movement Austria, und da kann man sich auf jeden Fall melden, und da gibt es dann noch eine Person, die dafür zuständig ist für Allies.
Okay,
cool. Ist auf jeden Fall eine Bewegung, die gemeinsam ist.
Ja. Ich habe dann noch so ein paar Fragen zu dir.
Ja.
Weil schwarze PolitikerInnen sind ja in Österreich irgendwie so eine komplette Ausnahme. Also es ist, du bist ja da wirklich eine Pionierin quasi. Und aber auch irgendwie so eine dreifache Angriffsfläche, habe ich den Eindruck. Du bist einerseits Frau, das ist schon mal eine schlechte Idee.
Ja.
Du bist eine schwarze Frau und bist eine linke Frau.
Ja.
Und bist wahrscheinlich sehr vielen Anfeindungen ausgesetzt. Wie hast du da selber welchen Umgang hast du da selber damit gefunden?
Ich habe eigentlich ganz lange irgendwie versucht, das so auszublenden. So, wenn ich irgendwas gesehen habe oder irgendwas gelesen habe oder irgendwelche komischen Mails zugeschickt bekommen habe, es irgendwie auszublenden. Ja, gar nicht großartig drüber nachzudenken, blende es aus, mach weiter. So. Und ich muss jetzt sagen, im Zuge jetzt dieser Black Lives Matter Bewegung habe ich selber so viele neue People of Color und schwarze Menschen kennengelernt, dass ich jetzt auch irgendwie eine neue Nische gefunden habe, wo ich mich irgendwie auch auskotzen kann, ja, oder wo ich auch irgendwie verstärkter Support bekomme, was mir auch sehr, sehr gut tut, ja, wo ich einfach auch die Dinge ansprechen kann und dass ich jetzt auch generell die Dinge viel direkter sage, so wie sie sind, was ich ganz lange nicht gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann eher so versucht, manchmal so ein bisschen zu beschwichtigen selbst oder wenn ich das Gefühl gehabt habe, es wird mir wieder irgendwie abgesprochen, dass ich dann selber dann gesagt habe, ja, wahrscheinlich hast du recht und einfach um irgendwie einen Mechanismus, um irgendwie auch weiterzumachen.
Und zu beruhigen.
Ja, um zu beruhigen oder wenn ich das Gefühl habe, die Person fühlt sich jetzt angegriffen, mich gleich wieder zurückgerudert. Und wenn ich über Rassismus oder über Ungerechtigkeiten gesprochen habe, dann habe ich nur mit den Leuten gesprochen, wo ich gewusst habe, es geht ihnen so wie mir. Ja. Und jetzt ist es aber auch irgendwie so ein Befreiungsschlag für mich auch so, dass ich einfach ganz offen über die Dinge spreche. Ja. Und dass ich auch für mich auch so, es heißt ja nicht, dass ich jetzt jemanden angreife dadurch, ich greife niemanden an, ja, sondern ich sage einfach die Dinge so, wie sie sind. Und so, das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und ja, wegen dem Politischen denke ich, dass es wichtig ist, dass wir viel mehr Vorbilder schaffen. Also es darf jetzt nicht sein, dass es jetzt nur eine Faika El Nagashi gibt von den Grünen, die auch People of Color ist, oder eine Marie Hedwig in Oberösterreich oder eine Beverly Stinkeder auch in Oberösterreich oder mich gibt. Das ist zu wenig. Es müssen einfach viel mehr Vorbilder geschaffen werden. Weil wenn wir wirklich eine Veränderung haben wollen, muss diese Veränderung innerhalb passieren und außerhalb passieren. Und dafür brauchst du Vorbilder. Du brauchst Gesichter. Du brauchst Gesichter einerseits für People of Color und für Black People, damit sie sich auch irgendwo auch wiedersehen und wiederfinden, aber auch um die Gesellschaft innen und außen zu verändern. Weil wenn du diese Bilder hast, dann wird es auch immer normaler, dass es eine schwarze Person gibt, die Politik macht, oder dass es eine asiatische Person gibt, die Politik macht, etc. etc. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Bilder aufzuzeigen.
Wie spielt eigentlich so dein antirassistischer Aktivismus rein in deine Arbeit als einerseits Ärztin und andererseits Politikerin?
Also ich habe mich für die Politik entschieden, weil es für mich immer dieser Überbegriff ist, immer Gerechtigkeit. Also ich hasse diese Ungerechtigkeiten. Das sind so Dinge, egal jetzt in welcher Sparte. Ja? Also das war so mein Motor, der mich aktivistisch antreibt, aber der mich dann auch in die Politik getrieben hat. Ja? Und der Mensch. Und das ist was, warum ich Medizinerin bin. Weil ich einfach will, dass es den Menschen gut geht. Ja. Ich will dazu beitragen.
Hast du den Eindruck, dass bei MedizinerInnen auch noch, oder das ist jetzt irgendwie eine Suggestivfrage, aber dass MedizinerInnen genug sensibilisiert sind in dem Bereich?
In welchem Bereich jetzt?
Naja, wenn es um Antirassismus geht und...
Nein, da kann man auch noch einiges tun.
Ja.
Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Auf jeden Fall.
Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was ich jetzt vergessen habe?
Was ich noch gerne sagen würde? Ich denke, was wichtig bei dieser Bewegung ist, dass wir diese Bewegung gemeinsam machen müssen. Und das betone ich wirklich so oft, weil es wirklich der Kernpunkt ist. Wir werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind. Und viele von uns, People of Color oder Black People, wir sehen uns als Wiener oder Wienerinnen oder als Österreicher oder Österreicherinnen. Also ich sehe mich definitiv als Wienerin. Ja. Und für unser Österreich oder für unser Wien, dass wir da gemeinsam eine Veränderung vorantreiben.
Und gemeinsam meinst du mit weißen Menschen?
Genau, mit weißen Menschen. Wir sind eine Gesellschaft. Es gibt kein der oder die oder weiß gegen schwarz oder schwarz gegen weiß.
Gut, magst du zum Schluss noch den Leuten sagen, wie sie dich im Internet und auf Social Media finden? Damit ja. Sie auch alle folgen.
Man kann mich auf Instagram heiße ich Mireille Ngosso und auf Facebook heiße ich auch Mireille Ngosso. Ja. Und ich freue mich über jede neue.
Und auf Twitter auch, glaube ich.
Oder? Auf Twitter heiße ich auch so. Auf Twitter bin ich so selten.
Ich werde es einfach
selten
verlinken.
Ja, da bin ich wirklich selten.
Ja. Dann vielen lieben Dank dir. Das
ja, ich danke spannend. Dir auch danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank, liebe Mireille, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links zur Black Lives Matter Bewegung in Österreich sowie alle Social Media Links von Mireille Ngosso findet ihr in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Bitte, bitte unbedingt reinschauen und überall folgen und die Bewegung unterstützen, wo und wie ihr könnt. Große Töchter findet ihr im Internet unter großetöchter-podcast.at mit 2 S und OE. Ihr findet Große Töchter auf Instagram und auf Facebook @großetöchterpod. Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram @FrauFrasel. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Arten tun. Einerseits, wie schon erwähnt, indem ihr den Podcast auf Steady supportet, steadyhq.com/großetöchterpodcast. Ihr könnt aber auch euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählen, Folgen auf Social Media posten und ihr könnt mir auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und eine kleine, kurze, feine Rezension schenken. Das würde mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, die wichtigsten feministischen Grundregeln: Sonnenschutz tragen, Zeckenschutz rauftun, genug trinken und nicht kleinkriegen lassen.